Go.
Hello, this is the spectacular Mr. Charles Crowley. I'm here at WXW 16 Karat Gold Weekend, and you are here for Catch Club.
Einen guten herzlichen Hallo und willkommen im Catch Club zu einer neuen Ausgabe des Independent Circuits. Ich bin der Dieter und begrüße euch hier. Entschuldigung, ich habe gerade was gehört, deswegen habe ich gerade diese komische Dialekt-Bums-Quatsch gemacht. Naja, hallo und herzlich willkommen. Wir reden heute über PWA Black Label und das mache ich nicht alleine, sondern... Wir sind heute vollzählig. Zu einem haben wir den Menschen, der kaum aus Amerika zurück ist, auch in Deutschland anfängt, komische Sachen zu essen, nämlich Cat's Eyes. Hallo, Drew.
Habe ich jemals damit aufgehört, komische Sachen zu essen?
Nee.
Hallo zusammen.
Dann der Mensch, der seinen PC... vor jedem Klogang runterfahren muss. Sebastian, hallo.
Zumindest auf der Arbeit, ja. Hallo in die Runde.
Und zu guter Letzt, das Beste kommt zum Schluss. Er ist der Mann, the man. Er ist schon fast selber ein Schwimmbad. Hallo Marcel.
Hallo meine Freunde und auch Grüße an die Männer von Hurensohn.
Ja, die Männer von Hurensohn, pure Legende.
Ja. If you know, you know.
If you know, you know. Naja, holpriger Einstieg von mir. Naja, wir besprechen heute PWA Shoots and Ladders, die dritte große Show des Jahres von PWA. Diesmal wieder auf YouTube.
War das überhaupt nicht mehr als die dritte Show?
Dieses, also, die hatten
insgesamt schon... Ein paar hatten sie, aber die meisten waren...
Meisten waren halt House-Shows, aber das war jetzt die dritte Live-Show auch für uns, Stream-Show, ne?
Ja, und das ist aber mittlerweile echt so, das ist so Schrödinger Streaming-Service. Mal auf YouTube, mal kommt's auf Thriller, man weiß es vorher nicht.
Problem ist, man hat ja schon so in den Dirt Sheets gehört, dass ein paar Leute gesagt haben, Thriller, ihr Zahlungsmoral, schwierig.
Ja, deswegen ist WXW jetzt auch da.
Genau, weil WXW immer Glück hat, mit seriösen Partnern zusammenzuarbeiten.
Ja, die WXW muss irgendwo die Nachlässe bei den... ausgleichen.
Und auf jeden Fall...
Bei Thriller wollen die bestimmt wenigstens keinen Mindestlohn.
Und ja, da reden wir Dienstag drüber, ich freue mich. Ja, die Show gab's wieder bei YouTube. Vor allem, ich hab's dann festgestellt, ich war ja vergangenen Freitag krank. Ich war so, 12 Uhr schnell Thriller. Ich so, ich bin eingeloggt, warum steht das da nicht? Und dann gucke ich so, die ist ja wirklich auf YouTube. Uff. Also, ist natürlich auf der Xbox geileres, wenn ich's auf dem Fernseher gucke, besseres Handling und Feeling, als im Browser Fight aufzumachen. Aber auf Thriller...
Hat deine Konsole keine... Nicht die Möglichkeit, eine App zu installieren oder dein Fernseher?
Mein Fernseher oben nicht und es gibt keine Thriller-App für Xbox.
Ah, okay.
Und die Thriller-App auf Android TV geht so.
Die Thriller-App ist sowieso teilweise schlimm.
Ja, also unten auf dem Apple TV geht, aber...
Schlimmer als IWTV?
Nichts ist schlimmer als IWTV.
IWTV ist die Hölle. Hey, ich hab aus Versehen den anderen Tab angeklickt. Pausiert. Ja, aber ich will mir ganz kurz gucken, welches Match als nächstes kommt auf der Cards by Catfish. Pausiert.
Moment, stopp, hier bleibt alles, wie es ist, sagt sich einer mit TV.
Also. Wirklich?
Für jedes Mal, also wenn ich in die Not gerate, dass ich bei IWTV was gucken muss, für jedes Mal, wo es pausiert, würde ich gerne den Machern und den Verantwortlichen jeweils eine Schelle geben.
So.
Einmal ganz kurz durchs Gesicht fassen.
Aber wie gesagt, es war die nächste größere Show von PWA. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob noch was Großes vom Kolosseum kommt.
Ich glaube, sie haben gesagt, die nächste Show wird das Kolosseum sein.
Also sie haben jetzt noch drei, sie haben jetzt noch ja zwei Live-Shows. Einmal, das eine zähle ich nicht mit, weil das bei irgendeinem Game Day at Recce ist. Aber die haben wieder ihre Mounties-Show und dann noch Live at Springfest. Und live und dann haben wir am 12.10. schon das Kolosseum. Und
es ist an einem Wochenende, die haben am Anfang Oktober irgendwie drei Shows an einem Wochenende und dann kommt Kolosseum.
Ja. Und da freue ich mich, wenn wir innerhalb von 4 Tagen jeden Tag wieder einen Kolosseumsteilnehmer kriegen.
Stimmt.
Und ja, auf jeden Fall, die Show ging dann los mit Jessica Troy und Charlie Evans im Ring, die beide ja in der ersten Runde des Kolosseums antreten, um den PWA-Titel, denn Charlie Evans hat ja das King at the Metro Match gewonnen, in dem Fall Queen of the Metro. Und ja, die haben beide wurden fürs Kolosseum angekündigt. Dann haben die gesagt, alles klar, das Match machen wir dann in der ersten Runde des Kolosseums. Und finde ich prinzipiell ganz geil, dass sie es so machen. Und in der Promo ging es halt drum, dass Charlie Evans sagte, ey, hier ist Chef's Country, ich will aus deinem Schatten rausgehen, Jessica. Was ich insofern interessant finde, so in Australien stimmt es vielleicht, weil Charlie Evans halt sonst auf der ganzen Welt unterwegs ist und dort halt bekannter ist als Jessica Troy, aber für den Kosmos stimmt dieser Satz. Und ich war zuerst, hey, der ergibt ja gar keinen Sinn, aber im Endeffekt hat sie ja theoretisch recht.
Ja, sie hat in dem Sinne recht, weil halt Jessica Troy halt das geschafft hat, was Charlie Evans nicht schaffen konnte, nämlich halt genau. Den Titel zu gewinnen, bis jetzt.
Genau.
Und von daher kann man schon irgendwie sagen, es stimmt irgendwie, wenn man es jetzt nur auf Australien oder nur auf PWA oder nur auf Australien begrenzt, dann stimmt schon irgendwie.
Ja. Genau. Ja, und wie gesagt, die haben gesagt, ja, 1-1, fair and square, auf Augenhöhe, bessere gewinnt.
Genau, die und besten dann, Freunde gegeneinander.
Genau. Ja, die hatten ja, als wir mit PWA angefangen hatten, hatten die ja dieses verrückte Deathmatch gegeneinander.
Genau, damals noch um den PWA-Title, also um den Women's-Title, den es ja nicht mehr gibt.
Der auch damals schon kein Women's-Title war.
Genau, der ist im Zuge der Pandemie halt zum Intergender-Title geworden. Und dann hat man daraus den Soul of PWA gemacht als richtigen Intergender-Title. Oder als normalen sekundären Title. Einfach Intergender ist es ja dann sowieso.
Ja, das kriegt die Liga eh sehr gut hin.
Ja. Mhm. Dann ja und also von den Dingen, die ich kenne, keine einfallen, die so konsequent Intergender einfach durchziehen, ohne dass es irgendwie Thema ist.
Ja.
Und, das ist ja auch etwas, wo sich Charlie Evans sehr für einsetzt. Die ist ja auch immer sehr für sowas halt, dass das für die Gleichheit. Sie hasst ja auch zum Beispiel, das sagt sie immer auf Twitter und so, sie mag den Begriff Intergender halt nicht, weil es ist halt einfach ein Wrestling-Match.
Mhm.
Und sie mag das auch nicht, wenn Leute halt sagen, zum Beispiel wenn der Ring-Announcer sagt, this is a Women's Match oder sowas, weil es ist halt einfach, man sagt bei den Männern ja auch nicht, this is a Man's Match oder sowas halt.
Ja.
Das finde ich, ich habe es noch nicht gehört, aber das finde ich tatsächlich auch unpassend. Also. Was ich halt viel, viel wichtiger finde, oder was ich in dem Fall so auch wichtig finde, ist, wenn du schon zwischen Männer und Frauen unterscheidest, dann sag halt auch Men's World Title und Women's World Title. So, ja. Mach nicht einfach nur, der Men's ist einfach nur der World Title, während bei den Women's oder bei den Mädels noch ein Women's drangehangen wird.
Ja.
Ja, und dann, als beide gesagt haben, yo, beste Freundin, fair gegeneinander, go, kam Ben Braxton raus, von dem ich mittlerweile auch einiges halte. Yes. Der war auch der als letztes von Charlie Evans in dem Metro-Match eliminiert wurde. Und der kam raus und hat gesagt, ey, ich nimm's mit euch allen auf. Und dann gab's spontane Non-Title-Match gegen Jessica Troy. Drew, fang mal gerne an.
Ja, war doch ein sehr schöner Start in die Show. Ich find's halt ein bisschen schade, dass man es jetzt hier so halt gewastet hat.
Ja.
Klar, ein Titelmatch macht dann rein aus Logikgründen vielleicht keinen Sinn, weil das Kolosseum-Titelmatch ja schon festgesetzt ist zwischen Jessica Troy und Charlie Evans, weil Charlie Evans ja den Rumble gewonnen hat. Und man theoretisch im K-Fab-Sinn ja sagen könnte, das wird alles über den Haufen geworfen, wenn Ben Braxton jetzt gewinnen würde, weil er halt ja auch nicht im Kolosseum ist, Stand jetzt. Und da macht das halt Sinn, aber so finde ich es irgendwie Das wäre halt cooler gewesen, wenn es irgendwie vielleicht nach dem Kolosseum oder irgendwann anders abseits halt ein Titelmatch gewesen wäre. So ist es halt ein bisschen irgendwie verschwendet oder sowas vielleicht, aber rein davon abgesehen war es ein sehr gutes Match. Bryan Braxton sah wirklich gut aus oder hat man gut aussehen lassen, der konnte gut kämpfen und war auch dann ein paar Mal dabei, vielleicht das Ding zu gewinnen. Jessica Troy ist eh super und von daher war das ein sehr, sehr schönes Hin und Her, hat seinen Zweck vollkommen erfüllt für das, was es sein sollte und war ein sehr guter Einstieg in die Show, wie ich finde.
Ja, stimme ich auf jeden Fall zu. Das Ding ist, Bryan Braxton, habe ich ja schon letztes Jahr gesagt, das ist jemanden, den ich eigentlich für dieses Jahr im Title Picture gesehen habe. Aber diesen Take stelle ich dann auf 2025 zurück. Weil dieses Jahr gab es halt nicht so viele Shows. Ich hoffe, ja, dass das besser läuft und man nächste. Ich kann mir wirklich vorstellen, dass das auch so ein bisschen mit Thriller zusammenhängt, dass man da nicht hat. Oder, weil ich sag's mal so: An fehlenden Zuschauerzahlen würde ich das jetzt nicht festmachen.
Die Hallen sind immer voll. Nee.
Ja. Weil das Factory Theater war jetzt auch wieder bumsvoll und das sah auch so gut aus.
Ja.
War das erste Mal, dass ich gesehen habe, wie sie so ein bisschen rausgezoomt haben und mehr Licht an war zum Teil.
Ja.
Und dass das also die Location sieht echt cool aus, Alter. Sonst hat man sie aber nur im Ring gesehen, wo man dachte, scheint eng zu sein, aber da ist gut Platz drin.
Und auf jeden Fall, wie gesagt, ich fand's auch cool. Bryan Braxton mag ich mittlerweile auch. Und ja, wie gesagt, Troy hat dann nach knapp 10 Minuten gewonnen und war ganz angenehm. Was sagt denn Marcel dazu?
Ich mochte, dass es, obwohl die halt so einen extrem körperlichen Unterschied haben, ich meine, Bryan Braxton ist gefühlt das 2,5-fache von Jessica Troy, war das kein Thema in dem Match. Das war ein Kampf auf Augenhöhe, so dieses körperliche hast du nur in Nuancen hier und da mal gesehen, wenn Jessica Troy irgendwie einen Dive nach draußen gemacht hat und er sie einfach aufgefangen hat. Ansonsten haben die sich einfach nichts geschenkt, haben sich da richtig ordentlich ausgeteilt. Ich fand es schön, gerade für einen Opener, dass es so keine Atempause, immer nur vorwärts. Im Grunde genommen gab es auch die eine Situation, wo Jessica Troy nur überlebt hat, weil der Ref irgendwie vorher, oder der Referee, ich weiß gar nicht.
Es gab einen Ref-Bump, ja.
Genau, ich weiß jetzt nicht, ob es die Referee oder der Referee in dem Fall war.
Weiß ich auch gerade nicht.
Ist auch nicht so wichtig. Nur deswegen hat Jessica Troy dann den Kampf überlebt, weil sonst wäre wahrscheinlich nur ein Finish gewesen. Und das war ein richtig, richtig gutes Match. Hat mir sehr gut gefallen. Jessica Troy wirkt als Champion stark. Und Bryan Braxton hast du halt nicht minder stark dargestellt. Sodass da in irgendeine Richtung irgendwie irgendwo mal was gehen kann. Ich gebe das Mikrofon weiter.
Vielen Dank, ich nehme es auf. Also ich würde sagen, für mich war es das zweitbeste Match der Show. Ich finde, dass das eine sehr gelungene Art und Weise ist, um eine Show zu eröffnen. Und wesentlich besser kannst du es fast schon nicht machen, weil das Match war halt auch nicht übermäßig lang. Und trotzdem haben sie in den, ich glaube, es waren knapp 10 Minuten, wirklich richtig viel gezeigt. Und ansonsten kann ich mich doch eigentlich nur vor allen Dingen auch Marcel anschließen. Die Darstellung hat mir gefallen. Ich finde es an sich immer ganz gut, wenn Leute Matches verlieren und dabei trotzdem gut aussehen. Das hatte man hier auch. Und deswegen, ich muss sagen, es hat mir richtig gut gefallen und war auch sowas, wo ich schon gedacht habe, okay, da ist man auch mit einem positiven Gefühl in die Show gestartet.
Yes. Und dann ging's weiter mit dem Schocker des Abends in einem 8-Person-Tag-Team-Match. Das Third Eye traf auf die Backslide Girls und der Schocker war, das Third Eye hat Barnaby gekidnappt. Und das konnten die Backslide Girls natürlich nicht auf sich sitzen lassen. Sind direkt zum Ring gestürmt, ohne Theme, haben Barnaby bekommen, wollten tanzen und das Third Eye hat sie attackiert. Und ja, das Match war da. Es ging keine 5 Minuten, 4:58 und Third Eye kann ich noch nicht so greifen, ehrlich gesagt. Und die Blackslide Girls, es wird sich aber es langsam auserzählt. Ich hoffe, David Streamer wird irgendwann kaputt getreten von denen. Und Sebastian, erzähl mal.
War halt im Endeffekt mehr ein Engel als ein Match, ne?
Genau.
Also, wie du das schon richtig gesagt hast, wo es mit diesem Sword Eye hingeht, keine Ahnung. Ich fand auch, das war das in Anführungszeichen schwächste Match, aber wie gesagt, das war eigentlich gar kein Match. In der Länge fand ich sowas, aber finde ich sowas durchaus okay.
Natürlich.
Mich huckt das jetzt auch nicht alles so unglaublich, wie du das auch schon mit den Backside Girls gesagt hast. Es ist ganz lustig, aber der Witz wird nicht unbedingt lustiger, je öfter man ihn erzählt.
Vor allem, was man erzählen möchte, Entschuldigung, dass David Streamer, einfach ein unmoralischer Idiot ist. Das ist ja offensichtlich.
Ja.
Dass das ein Taugenichts ist und er hat ja am Ende ja dann noch quasi Kingsley von Bus geschmissen. Mhm. Und sie in den Ring geworfen und sie wurde dann gepinnt. Und ja, mach du weiter, Entschuldigung.
Naja, also kann mich da eigentlich nur anschließen. War schon das, was bei mir jetzt am wenigsten positiv war von der ganzen Show, aber wenn sowas halt so relativ kurz ist, ist das auch absolut kein Drama, wie ich finde. Ist kein Lowlight oder so.
Nee. Dafür ist es dann halt auch zu kurz und zu unwichtig.
Genau.
Yes. Dann Marcel.
Mir war es so unübersichtlich.
Oh ja, das stimme ich zu, tatsächlich.
Also, ne, wenn man, so ihr seid, ne, wenn man in den Charakteren ein bisschen mehr drin ist, hat man es, glaube ich, einfacher, die Übersicht zu behalten. Aber wenn da irgendwie gefühlt fast alle irgendwie in der ähnlichen Gier rumlaufen, denkst du, wer ist der jetzt von wem? Ich bin überfordert. Du guckst mal eine Minute weg und hast komplett den Überblick verloren.
Inklusive Kingsley übrigens, die nämlich die gleiche Gierfarbe hatte wie der Third Eye.
Genau das meine ich so. Und dann warst du so, was passiert hier gerade? Und ja, sobald das einmal passiert ist, bin ich dann nicht wieder reingekommen. Und dann war das Match dann auch schon vorbei. Und gut ist. Also ich habe zu wenig Überblick, was genau das Third Eye will. Und ne, deutet sich halt an, dass bei den Backslide Girls irgendwie zum Twist oder irgendwas anderem kommt.
Yes. Mal gucken. Mal sehen. Du, was sagst du?
Ja, ihr habt schon das meiste gesagt. Es war dann halt auch irgendwie egal. Das Third Eye ist mir auch relativ egal. Das Problem ist halt, PWA ist so gut damit, irgendwelche Videos auf Instagram oder auf Twitter zu posten, wo irgendwelche Geschichten abseits erzählt wurden, in geil produzierten Vignetten oder sowas halt. Macht sowas doch über das Third Eye, damit wir alle wissen, was diese Gruppierung überhaupt ist.
Ja, sie spielt es bei der Show einfach kurz ein. Zusätzlich.
Und zeigt das halt irgendwie, dass man halt weiß, was bedeutet, klar, Third Eye, man kann sich irgendwie so ein bisschen denken, was es geht, das ist halt irgend so eine Sekte oder sowas halt, aber du hast halt null in diesem Kosmos auch nur ansatzweise irgendwie erklärt, was sind diese Leute, was wollen die, wofür stehen die, was auch immer.
Sie kamen das erste Mal beim King of Metro Match und haben quasi dafür gesorgt, dass, wie heißen sie, die Velocities sich gegenseitig rausgeschmissen haben.
Sie gab es ja davor schon. Das war ja nicht das erste Mal, passiert, aber...
Nee, aber ich meine von der... also, da waren die das erste Mal präsent für mich, sag ich mal. Also so prominent.
Das stimmt und so. Du weißt halt irgendwie auch so gar nicht so, was sind diese Ziele von dieser Gruppierung? Außer, dass sie halt die Backslide Girls nicht mögen. Aber ja, gut. Ist halt nicht so ganz klar und so. Ja, es war ja dann noch relativ kurz mit knapp 5 Minuten. Das Finish fand ich ganz cool, wo halt quasi... David Streamer dafür gesorgt hat, dass sein Team verliert, weil er dann den anderen vier alleine gegenüberstand und dann Kingsley eingewechselt hat und die dann halt fertig gemacht wurde. Da gab es ja noch schon im Aftermath so ein bisschen Stress, beziehungsweise haben die anderen ihn halt so ein bisschen angeschrien, what was that und sowas halt und ja, da mal sehen, was da so kommt. Also das war ja dann auch irgendwann klar, dass dann halt sie gegen Streamer oder Streamer gegen sie turnt, weil Streamer ist ja irgendwie nur so, er ist sowas wie der böse Produzent im Hintergrund,
der australische Robin Christopher Vorwerk.
Ja.
Mein herzliches Beileid.
Ja. In gewisser Maße, ja, aber das würde bedeuten, dass die Backslide Girls High Performer Limited sind und nee, also nee. Wobei, ich würde schon viel dafür geben, Ikaros und Joseph Fennec Jr. zusammen im Ring tanzen zu sehen. Und das ist die perfekte Überleitung, weil die Backslide Girls haben einen Teddybären und Robin Christopher hat auch einen Teddybären, nämlich Winnie Pooh. So, gelöst. Barnaby ist eigentlich Winnie Pooh. Ja, dank mir später.
Chapeau.
Ich habe das Rätsel gelöst.
Ich glaube ja, dass Third Eye am Ende die Gruppierung von Matt Seidel ist, ne? Obvious Third Eye und so.
PWA nehme ich gerne, danke.
Nehme ich gerne, aber um der Leiter dieser Gruppierung zu werden, ist Matt Seidel halt nicht charismatisch genug. Seien wir mal ehrlich halt, ne?
Story of his career, ne?
Story of his career, ja.
Ach ja. Ja, und dann ging es weiter mit dem ersten und einzigen Titelmatch des Abends. Die PWA Tag Team Title standen auf dem Spiel. MK Plus Ultra, Kyle Drake und Michael Spencer haben ihre Chance bekommen und trafen auf die Tag Team Champions Aaron Jake und Belle Pierce, die jetzt auch eine neue Theme haben, weil sie offiziell nicht mehr bei SMS sind. Unsocial Jordan wurde auch nicht mehr gesehen. Und
in Amerika und sucht Chaza McKenzie.
Findet sie bei Davey Vega.
Bei Mike Kuh und sagt ihr, was ist mit dir? Geh weg. Auf jeden Fall, wie gesagt, Aaron Jake und Belle Pierce sind jetzt allein, sind jetzt Champions, fand ich sehr konsequent. Und fand ich sehr konsequent, dass sie Champions sind. Die haben ein cooles Theme, hatten MK Plus Ultra eine neue Gear, oder war das einfach wieder eine Anime-Anspielung, die ich nicht verstanden habe?
Ich habe nicht mehr im Kopf, wie es aussah, aber ich glaube, es war diesmal tatsächlich keine Anime-Anspielung.
Nee, eben. Und zum Match darf jetzt gerne mal Drew anfangen.
War soweit fein. Ich warte. Was mir aufgefallen ist, Sebastian wird es wahrscheinlich nur verstehen, aber als Joker und The Thief rauskam. Ach, die waren ja ganz schön im Match. Moment, ich bin schon zu weit. Quatsch. Wo komme ich denn? Ach, die. Nee. Hab's ja falsch gemerkt. Nein, die Anekdote kommt später. Das Match war in Ordnung soweit. Interessantes Finish. Und MKR Plus Ultra sind die auch nicht mehr so 100% auf derselben Seite. Haben da jetzt ja auch ihren Anhänger da, ihren dritten Dude, da habe ich immer den Namen vergessen.
Cosmo.
Genau, Cosmo und Wanda, die helfenden Elfen. Da gab es ja auch so ein nettes Segment, kleines Video da auf den Social-Media-Kanälen von PWA. Und den sie ja nicht dabei haben wollten erst und dann war er doch irgendwie dabei und sowas. Der hat dann am Ende ja auch so für die Entscheidung so ein bisschen mitgesorgt. War soweit in Ordnung, war dann halt so ein Story-Ding eher, wo es dann wahrscheinlich nochmal zum Rematch kommen wird. War soweit in Ordnung.
Joa, genau. Marcel?
Ich muss sagen, es war kein 5-Sterne-Match, aber trotzdem durchaus eine solide und spaßige Angelegenheit. Ich muss sagen, Aaron Jake und Belle Pierce als Tag Team gefallen mir sehr gut.
Stimme ich zu.
Ich mochte tatsächlich das Finish, sodass Aaron Jake eigentlich so, scheiße, jetzt stehen sie beide vor mir und wollen eigentlich gerade das Finish durchziehen. Und auch wenn da die Kamera irgendwie doof geschwenkt hat oder ein doofer Schnitt war in dem Moment, slappt einfach kurz die Ref. Und war so, ja, ich muss sie jetzt disqualifizieren. Dadurch gewinnt halt MK Plus Ultra, die behalten die Titel. Und ja, haben halt Glück gehabt oder sich einfach sneaky rausgewunden aus der Nummer. So wie das hier jetzt halt so tun. Mhm. Nach dem Match, ich weiß nicht, war das dieser Cosmo, der Dude?
Ja, das war der Cosmo-Dude.
Genau, der ist während des Matches ja rausgestimmt, hat sich da mit Jake um den Titel so ein bisschen gerangelt. Kriegt diesen Titel dann nach dem Match noch einmal an die Glocke, wo dann MK Plus Ultra den Safe machen. Ich denke, die Nummer ist auch noch nicht gelesen.
Nee.
So, da wird es dann nochmal zu einem Match kommen. Vielleicht dann mit Stipulation, dass sie sich nicht wieder irgendwie rauswinden können oder so. Und wenn es halt nur sowas, so eine Kleinigkeit ist wie, ne, bei Countout oder Disqualifikation wechselt der Titel trotzdem. Aber da wird es wahrscheinlich nochmal was geben. Das hat Spaß gemacht. War eine solide Nummer. Aber jetzt auch nicht das größte Highlight der Show.
Nee, das kam ja noch. Und ich fand soweit auch okay. Ich fand's auch relativ humorlos, wie Aaron Jack Ref Hannah einfach geslappt hat, weil ich so, alles klar. Guter Heal, einfach, ich hab keinen Bock mehr, ciao. Weil ja auch MK Plus Ultra die meiste Zeit auch einfach dominant war. Und ja, ich bin froh, dass wir von diesem SMS-Stick weg sind. Weil der war irgendwann auserzählt und so jetzt beide alleine finde ich sehr angenehm.
SMS sind ja auch out, das macht doch keiner mehr.
Nee, meinst du, die heißen jetzt WhatsApp?
Nee, die heißen MMS jetzt.
Das ist ja noch outiger. Also.
Ja, Sebastian, was sagst du denn zu dem Match?
Also, im Großen und Ganzen würde ich mir ja, würde ich mich euch anschließen. Ich fand es auch ganz solide, eher unspektakulär. Die größte Kritik, die ich an dem Match habe, ist so ein bisschen die Platzierung, weil ich hätte vielleicht diese beiden Matches, das Eight-Man Tag und das hier nicht hintereinander weggemacht. Weil das waren in meinen Augen schon die schwaches und hartes Wort in dem Kontext, aber die unauffälligsten und am wenigsten erinnerungswürdigen Matches und die dann direkt so hintereinander hat schon so ein bisschen wie so ein kleiner Durchhänger gewirkt. Ich sag bewusst klein, weil die waren ja auch beides nicht übermäßig lang und es war ja auch beides jetzt nicht Lowlight oder so, aber hätte man vielleicht ein bisschen anders platzieren können auf der Card. Match an sich war aber solide für das, was es war.
Auf jeden Fall. Dann ging's weiter mit dem nächsten Singles-Match. Charlie Evans, nachdem Jessica Troy dran war, darf auch ihre beste Freundin ran. Traf auf dem Anführer des Regimes, Ricky South, in Begleitung von Backman. Und ja, man hat Charlie Evans auf jeden Fall in den Rücken gesteckt mit dem Match. Ich liebe einfach die Ricky South-Theme. Ich liebe die Version von diesem Lied.
Mega gut.
Problem ist, du findest diese Version nicht.
Turns out hat er wahrscheinlich selber irgendwie im Keller zusammengebastelt.
Und ey, das Ding ist, auch bei einem Big Match hat das Big Match viel und sonst, ich finde es so geil. Und ja, South, ich habe mir aufgeschrieben, South im Karat wäre ganz geil.
Oh.
Ja.
Aber dann bitte nicht dieses, nicht beim nächsten Karat, sondern eins danach, weil dann will ich auch da sein.
Ja.
Oh, hoffentlich beim nächsten Karat.
Und auf jeden Fall, genau, South, würde ich gerne mal live in Deutschland sehen, fände ich schon ziemlich sexy. Wie gesagt, Drew und ich hatten ja schon mal vor ein paar Monaten ein PWA-WXW Fantasy-Booking gemacht.
Korrekt.
Und,
War sehr lustig.
Vielleicht bald wieder, also Fantasy-Booking, wartet ab. Und ja, ich fand das Match soweit ganz cool. Gab halt viel Back and Forth. Für mich war es halt auch Suplex the Match. Und hat einen großen Spaß gemacht. Ich mochte den Headbutt von Evans und diese Lariat. Und ich find's halt geil, wie man sie ernsthaft darstellt, dass sie halt diesen größeren Ricky South einfach mit einer Lariat umwämst. Und das finde ich halt ziemlich geil. Und es ist halt auch legit. Klar kann man sagen, die ist 1,57 Meter, der ist 1,84, wie kann das sein? Aber das passt schon, Punkt.
Wenn dir jemand mit einer Lariat in die Fresse geballert kommt, dann stehst du halt nicht mehr auf, so ist das einfach.
Genau, und ja, Drew, erzähl mal.
Ja, ich fand's auch fantastisch. Würde ich, glaube ich, sogar, vielleicht sage ich schon mal gerade, vielleicht war das mein zweitliebstes Match der Show?
Das war mein drittliebstes Match der Show.
Ich glaube, wenn ich so überlege, ist es bei mir vielleicht sogar auf Platz 2. Fand ich gut. Charlie Evans ist sowieso über jeden Zweifel erhaben. Jeder, der was anderes sagt, hat Wrestling nie geliebt. Und ist fantastisch. Ricky Stauff halt in seiner Regime-Rolle da als der Heel mit Schnauzer und so weiter auch super. Und hat jetzt auch den Backman an seiner Seite. Und war ein schönes Hin und Her. Das war so ein richtiges halt. Einfach hier, ne, zwei, abseits vom Title Picture, hier einfach zwei Main-Eventer, die halt aufeinandertreffen. Zwei wirklich Top-Namen von PWA. Das fand ich halt geil. Und Charlie Evans gewinnt dann in einem hervorragenden Match mit der Burning Lariat. Und gewinnt das Match dann nochmal als Preview dann halt, um sich nochmal zu stärken, gestärkt ins Kolosseum zu gehen.
Ich habe einen Hot-Take für nächstes Jahr. Also schon mal vorweg.
Ja.
Nächstes Jahr sehen wir Evans gegen Kingston, sobald Kingston fit ist.
Let's go.
Mark my words.
Let's go.
Dann kriegt die Frau endlich ihr Dream-Match.
Ich wurde gerade von meinem Handy abgelenkt. Wer gegen wen?
Charlie Evans gegen Eddie Kingston. Das ist nämlich Charlie Evans Dream-Match.
Count me in. Nämlich. Mit Kusshand.
Die sagt nämlich jedes Jahr, Ziele für dieses Jahr, gegen Eddie Kingston kämpfen. Ja, und er ist immer so, ja, lass mich in Ruhe.
Lass mich in Ruhe. Eigentlich will er es auch, seien wir doch ehrlich, eigentlich will er es auch.
Natürlich. Der macht sich nur Angst, der hat nur Angst.
Ja, der hat Angst. Eddie Kingston vs. Charlie Evans, das sollte ein Shirt sein.
Ja, Marcel, was sagst du?
Das streitet sich tatsächlich mit dem Opener für mich so ein bisschen, welches Match ich am liebsten gemacht habe bei der Show. Ich habe das Gefühl, ich bin damit ein bisschen alleine, aber das waren so für mich die beiden besten Matches, die mir am meisten Spaß bereitet haben. So zu Anfang dominiert Ricky South, Charlie Evans ein bisschen, irgendwann findet sie ein Opening und sorgt dafür, dass es ein ausgeglichener Fight wird und dann hauen die sich einfach nur auf die Schnauze. Ich hatte da richtig, richtig viel Freude bei. Und ja, für mich tatsächlich, wie gesagt, mit dem Opener mein Lieblingsmatch der Show.
Kann ich absolut nachvollziehen. Sebastian, was sagst du?
Ich würde sagen, es ist bei mir auch das drittliebste Match, aber knapp hinter dem Opener. Also die beiden Matches haben sich nicht viel getan.
Mhm.
Und was du auch gerade gesagt hast mit Charlie Evans, mit der Lariat. Ja, sie ist zwar nicht allzu groß, aber sie ist ja jemand, die auch eine extreme Physis auch ausstrahlt. Und auch eine große Intensität. Sie macht auch Deathmatches und sowas. Und deswegen, ich finde, die wirkt schon, also auch wenn die zuhaut, wächst kein Gras mehr, so hat man das Gefühl. Also die hat eine sehr krasse Wucht in den Aktionen. Und deswegen finde ich, also bei der habe ich mir doch nie die Glaubwürdigkeitsfrage gestellt oder so dieses, ja, aber das geht doch nicht, weil der ist jetzt über 1,80. Also so wie die zuhaut, könnt ihr auch einen 2-Meter-Mann umhauen. Also gar kein Problem.
Sie ist auch eine sehr versible Wrestlerin, wie ich finde. Wie du schon sagst, die kann Deathmatches machen, die kann technisch ein bisschen gut mithalten, wenn es so um diese hartigen Dinger ging, kann die auch. Und man, die ist eigentlich ein sehr guter Hybrid und finde, wird in solchen Diskussionen sehr oft unterschätzt und sehr oft ausgelassen. Weil ja, die so im Overall, also klar ist das jetzt nicht so ein Paket wie Marsha Slamovic zum Beispiel, aber so ein Overall-Ding ist die eigentlich doch schon ziemlich gut, finde ich.
Also ich möchte jetzt hier niemanden irgendwie negativ darstellen oder so, aber sie ist besser als manche, die vorher gesehen werden, in meinen Augen.
Finde ich auch. Sie hat so ein bisschen halt das Problem, sie ist halt mal hier, mal dort, ne? Dann so 3 Monate Australien, dann wieder England und so, ist sie halt immer so ein bisschen, oder Amerika dann halt. Dadurch kannst du halt nicht so viel mit ihr halt so Festes machen. Das ist halt so ein bisschen das Problem, glaube ich.
Und ich glaube, der Punkt ist, in der heutigen, gerade auch Mediengesellschaft und so, haben es oft Leute einfacher, die in einer Sache richtig gut sind und die dann auch so vermarktable und giffable sind.
Ja,
und sie hat halt keine Sache, worauf du sie so, also du kannst sie schwer typecasten. Oder wenn du das so, wenn du sowas wie, wenn du so diese Analogie zu Spielen wie FIFA oder so nehmen würdest, dann hätte die halt bei keinem Wert, wäre die ganz weit oben dabei, aber die wäre an jedem Wert, wäre die halt so gut, weißt du?
Die ist halt der ultimative Allrounder.
Genau.
So, die kannst du im Sturm halt aber auch im Tor einsetzen und es funktioniert immer irgendwie.
So. Ja, man muss ja auch sagen, ich finde, charismatisch ist er auch und reden kann sie auch durchaus, das kommt ja auch noch dazu.
Also kann sogar noch Trainer und Manager machen. Also,
ja.
Oh, das ist halt gleich Fluch und Segen halt.
Das ist richtig.
Genau. Und Fluch und Segen trifft es ganz gut. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Match. Und das war ein Storyline-Match. Jack Bonser, der Kommandeur der Rogue Army Bullet Club. Traf auf Big Fudge. Ja, und Big Fudge hat ja gerade eine Story. Es gab ja auch bei in den Socials wieder diese geile Vignette, die hat ja Drew geschickt, mit dem, wie er im Wald steht und dieses Verschwommene, mit Maske, ohne Maske, dieses, wer ist er jetzt eigentlich?
Ich glaube, das dauert doch nicht mehr lang und dann wird da irgendwie ein kompletter Charakter-Turn kommen. So ein komplett ernsten Charakter, also auch optisch ernst.
Ja.
Also irgendwie, das steht irgendwie vor der Tür quasi.
Komplett.
Meinst du, das kommt direkt oder meinst du, da kommt erst so eine Schizophrenie-Sache?
Boah, ich glaube, die Schizophrenie-Sache haben wir, glaube ich, jetzt gerade schon, wenn du so anfängst.
Ja, hast recht.
Ich glaube eher, das kommt dann direkt und von denen so, jetzt ist genug mit dem Rumgespaße hier. Die Maske wird weggelassen und dann kommt eine andere Gier mit einem ernsteren Design. Nicht mehr
ich diese Eiswagenmusik.
Und dann sehen wir einen neuen Big Quatsch, vielleicht noch, so mit neuem Namen.
Gibt's nur noch Ex Don't Give It To You ohne den Wagen.
Und wobei ich gerne Big Fudge mit den Lost Ice Creams hätte ich damals sehr gerne gesehen.
Ja, ich auch.
Hätte ich auch gefeiert. Tja, manche Sachen werden halt für immer im Multiversum vergraben werden. Ich gehe noch weiter und ich sag Big Fudge turned heel zum Regime.
Das glaube ich nicht. Das ist ein bold statement, nicht.
My friend.
Weil, oder warum?
Oder also, Rogue Army.
Nee, mal ganz ehrlich, ich kann den Gedanken irgendwo verstehen, aber warum? Er hat ja Ricky South besiegt. Warum soll er zu ihm turnen, wenn er ihn besiegt hat?
Es gibt ein, ja, genau, deswegen. Es gibt eine ganz einfache Lösung dafür. Ein einziges Wort. Wrestling.
Ja, aber nein.
Weil Wrestling. Ich glaube es auch nicht, aber ich würde es nicht zu 100% ausschließen.
Das Ding ist, ich hab eine Vermutung, was Fudge betrifft. Da gehen wir gleich drauf ein. Aber erstmal aufs Match.
Ja.
Sebastian, fang du jetzt mal an.
Du hast ja gerade schon gesagt, das ist ein Story-Match gewesen. Aber im Gegensatz zu dem Eight-Man-Tag, was wir vorher hatten, war das dann auch wirklich ein Match und kein Engel, wie ich finde.
Da stimme ich zu.
Und ich finde auch für das, was es war, war das anständig. Es war jetzt nichts, woran man sich ewig erinnern wird, aber es hat quasi den Punkt, den es rüberbringen sollte, hat es rübergebracht. Es war auch nicht übermäßig lang. Ich finde, etwas über 10 Minuten ist okay für sowas. Und man muss auch sagen, diese Art von Match war auch auf der Position ganz gut aufgehoben, wo es war.
Ja.
Insofern kann man da jetzt nicht viel Schlechtes gegen sagen, meiner Meinung nach.
Nee, da stimme ich zu. Also es war auch ein Vehikel, um einige Sachen in die Wege zu leiten. Und dafür war es auch an einem perfekten Spot. Es hat das ausgefüllt, was es machen sollte. Ja. Und es war nicht zu lang, es war nicht zu kurz, es war kein Engel, es war ein Match. Und ja, Marcel, was sagst du denn?
Das war mehr oder weniger dieser klassische Underdog-Fight. Ne? Wir hatten dieses, Big Fudge wird die Maske weggenommen, er setzte sich dann zum Finish wieder auf. Mich hat es leider nicht so wirklich abgeholt, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, weil es halt auch etwas gediegener abgelaufen ist als zuvor und was halt danach auch noch kommt, in zweifacher Ausführung. Und am Ende war halt die Mitteilung, yo, Big Fudge, hi, herzlich willkommen im Kolosseum.
Genau. Kennt ihr eigentlich das altes Gimmick von Big Fudge?
Nein.
Er hieß mal Cat Saber Junior.
Oh, da hätte er gut zu den Four Horsemen gepasst.
Aber in Deutschland so ein wie heißen sie?
Muskelkater.
Die Bremer Stadtmusikanten.
Es gab doch mal das Tag-Team von Toni Harting und Michael Schenkenberg, die Muskelkater.
Natürlich sind das die Muskelkater mit Toni, dem T-Shirt.
Ja, natürlich.
Naja, Drew, was hast du denn?
Ja, war, wie ihr gesagt habt, war das natürlich ein Story-Match. Hat aber seinen Zweck erfüllt, fand ich auch gut. Jetzt so langsam kommt dieser Umschwung bei Big Fudge. Hier ist halt schade, weil hätte PWA mehr Shows dieses Jahr gehabt, hätte das halt schon über diesen mehrere Shows, über dieses ganze Jahr halt schon so ein bisschen halt weiter aufbauen können. Dann wäre man jetzt vielleicht schon an einem weiteren Punkt und sowas. So ist das jetzt gerade an so einem, irgendwie gefühlt an so einem Übergangspunkt, dass man jetzt darauf wartet, dass halt der nächste Arc, das quasi die nächste Season jetzt beginnt sozusagen. Und ich hoffe, dass da jetzt sobald dann halt so dieser Wechsel kommt, dass man jetzt dann auch mal ganz klar so halt sieht, weil irgendwie mit diesem Maske an, ab, hieß man jetzt irgendwie so das Gefühl das ganze Jahr schon. Und ich hoffe, dass jetzt so dann mal so langsam so der nächste Step so kommt. Klar, jetzt ist es auch gekommen, weil ja dann am Ende auch You've Been Noticed. Big Fudge ist im, ich hätte fast schon gesagt, im Karat, ist im Kolosseum.
Karat würde ich ihn aber auch nehmen.
Ist sicherlich dann auch ein, bestimmt kein schlechter, also jemand, der eine gute Favoritenrolle dann vielleicht hätte fürs Turnier.
Ich hab Nasenblut, ich komm gleich wieder.
Viel Erfolg.
Und hat da sicherlich auch eine gute Favoritenrolle. Und aber ich hoffe, dass man so langsam so den nächsten Step, weil gefühlt ist man so in diesem Punkt so ein bisschen länger schon gefangen, in Anführungszeichen, weil es so negativ klingt, aber dass man jetzt mal so langsam vielleicht dann so den nächsten Step so machen könnte, sollte halt. Und wie gesagt, wenn man halt vielleicht ein bisschen mehr Shows im Jahr hätte, wäre das schon ein bisschen weiter developed. Aber ja, kommt ja natürlich alles noch. Es ist jetzt der große Umschwung und früher oder später wird es halt jetzt den Charakterwandel dann vermutlich geben.
Jawohl.
Steht halt so ein bisschen an einer Stelle mit ihm, ne? Das ist so ein bisschen.
Ja, gefühlt halt so noch. Also so, es geht so, es sind auch keine Schritte zurück, aber es sind auch keine Schritte nach vorne. Man bleibt so.
Ja.
So, man galoppiert so auf der Stelle irgendwie gerade und wartet, bis man wieder lossprinten kann, um mal die Referenz zu Olympia zu ziehen, was gerade läuft und keinen interessiert, aber
Doch, ich guck das Hockeyfinale zwischen Deutschland und den Niederlanden parallel.
Ja, Hockey ist cool, okay, das ist geschenkt.
Ich krieg tatsächlich von einigen mit, dass sie, wenn sie die Möglichkeit haben, das eigentlich irgendwie immer nebenbei irgendwie laufen haben.
Same.
Ich verpeil's nur die ganze Zeit. Aber um das weiterzuführen, ich habe das Gefühl, bei ihm fehlt dieser eine Auslöser für den endgültigen Charakterturn.
Ja. Mhm.
So dieser eine Moment, wo es dann dafür sorgt, okay, scheiß auf die Maske und jetzt gibt's hier voll auf die Nuss. Das fehlt halt momentan. Oder das ist das halt das, worauf man wartet.
Ja, vielleicht beim Kolosseum.
Das wäre zum Beispiel was, ne? Weil es, keine Ahnung, er fehlt jetzt ja, oder eigentlich ist, vielleicht ist es eigentlich vorbei, aber auch nicht. Who knows? Dass die Nummer mit Big Fudge. Nicht mit Big Fudge. Wie heißt er?
Ricky South.
Mit Bonza oder sowas, dass er eben irgendwie.
Big Bonza, ja.
Ne, dass er eben da irgendwie was kostet. Und dass er daraufhin dann Snap die Maske einfach zur Seite wirft und dann voll auf den 12 geht. Das wäre zum Beispiel eine Option, die ich sehen würde. Oder halt einen Ricky South nochmal. Wobei ich nicht weiß, ob ich das ein zweites Mal brauche.
Wird es früher oder später noch geben, das ist ja, glaube ich, nicht vermeidbar. Das war ja nur das eine Mal, wo es um den Rumble-Spot geht. Und da kommt sicherlich noch was.
Ich bin wieder da.
Herzlichen Glückwunsch. Alles wieder in Ordnung?
Ah, geht.
Das ist zumindest ein Fortschritt.
Genau. Ich habe Taschentücher. Habt ihr alle was zu dem Match gesagt?
Yes.
Ja, ich glaube, wir sind mit dem Match und mit Big Fudge soweit fürs erste
durch. Ja, mein Punkt noch zu Big Fudge. Der ist einer für mich der Favoriten, die das Kolosseum gewinnen, beziehungsweise zumindest einer der Finalteilnehmer für mich.
Ja, mein Call war gerade, dass ihn irgendjemand, zum Beispiel einen Jack Bonza oder einen Ricky Sau vielleicht, irgendwie das Finale kostet oder den Einzug ins Finale kostet. Und der daraufhin dann snappt und die Maske ablegt und endgültig der Charakter-Turn eingeleitet wird.
Vielleicht ist das ohne Finale Heel auch.
Sein, meines Erachtens.
Ja, das muss auf jeden Fall. Vielleicht ist das Finale auch Big Fudge gegen Ricky South.
Ohne Titel. Oh ja.
Das könnte sein.
Wird jetzt, wenn, dann würde Charlie Evans wäre dann für, oder. Wird der Titel vakant? Nee.
Nö, aber der Gewinnerin von. Die Gewinnerin von Jessica Troy gegen Charlie Evans bleibt ja im Turnier.
Ja, und dann fliegt sie quasi einen Tag später wieder raus und verliert den Titel.
Ist halt die Frage, ob man alle Matches als Titelmatch macht.
Also ich finde, wenn man sagt, okay, das Erstrundenmatch ist ein Titel, weil, also erstens hast du ja keinen, wenn der Titel sowieso im Turnier steht, hast du vielleicht irgendwie weniger Argumentation zu sagen, okay, der Sieger kriegt einen Title-Shot. Kriegt er ja offiziell auch nicht. Aber dann kannst du wenig damit argumentieren, dass der Sieger ein Recht hatte auf ein Titelmatch. Und wenn du dann sagst, okay, der ist in der ersten Runde auf dem Spiel, dann mach halt all the way.
Ja.
Dann geh durch. Oder zieh durch.
Stimmt wohl.
Ja, und deswegen, ich Charlie Evans fast muss den Titel ja auch nicht gewinnen in der ersten Runde, sondern Jessica Troy kann ja auch verteidigen und in der zweiten Runde dann verlieren.
Davon gehe ich auch tatsächlich aus. Und aber das sehen wir dann in 2 Monaten.
Weil wir brauchen ja auch noch
ein TNT-Kamp. Ich persönlich würde es. Wie bitte?
Red weiter.
Achso, weil ich würde persönlich fände es cool, wenn Charlie Evans den Titel holen würde. Jessica Troy's Run geht jetzt auch schon sehr, sehr lange.
Ja, das stimmt. Beim Kolosseum sind es ja quasi genau ein Jahr.
Es ist genau ein Jahr, aber es war halt gefühlt irgendwie nicht so lange, weil halt irgendwie nicht so viel passiert ist dazwischen. Und Charlie Evans ist halt immer noch diese Komponente halt, die ist halt nicht fulltime da. Die ist halt heute hier, morgen dort und sowas halt. Dann ist es halt immer ein bisschen schwierig halt.
Dann die Frage, ob man den Titel vielleicht auch mal international verteidigen könnte, das finde ich durchaus spannend, wenn die den Titel mal mit in die USA nimmt und da gäbe es dann PWA Championship-Match.
Wäre nicht verkehrt, das macht Robbie Eagles ja gerade auch mit dem Soul of PWA-Titel. Genau. Der ist ja auch auf US-Tour. Könnte man machen. Oder man macht es halt wirklich so, das fände ich aber irgendwie kacke. Charlie Evans gewinnt halt wirklich den Titel dann halt am ersten Tag und verliert ihn am zweiten Tag im Finale oder im Halbfinale wieder. Das wäre aber so halt... Ja, weiß ich nicht. Das wäre irgendwie so ein bisschen wack, so einfach so, dass man sagt, für die Titelhistorie hat Charlie Evans den, aber das fände ich irgendwie blöd.
Nee, das wäre dem auch nicht wert, ehrlich gesagt.
Ja, eben.
Hat es schon in anderen Ligen teilweise, ich weiß zum Beispiel, das hat man beim IWTV-Title mal gemacht.
Mit Eric Stevens.
Genau, das war ja im Rahmen von dem Turbo Grabs-Turnier von Black Label Pro. Wo dann in der einen Runde der quasi, das war ja dann das Turnier, wo am Ende, glaube ich, Warhorse mit dem Titel rausgegangen ist.
Genau, Eric Steven hat in der ersten Runde gewonnen gegen irgendwen, weiß ich gerade gar nicht. Gegen Gresham?
Nee, nicht, ich glaube gegen Gresham, ja.
Oder gegen Gresham und hat ihn dann halt im Finale an Warhorse verliehen, wo es dann diese lange Regentschaft gab.
Wenn du das machst, dann musst du da irgendwie eine Fehde mit einleiten zwischen Charlie Evans und der Person, die dann gewinnt.
Yes.
Wo dann, ne, dass dann vielleicht keine lange Regentschaft ist von der Person und Charlie Evans sich dann den Titel und dann eine vernünftige Regentschaft hat. Dass du das quasi als Einleitung für eine Storyline nimmst. Aber einfach nur so, okay, du hast ihn jetzt für einen Tag.
Einfach nur hingeworfen. Wie scheiße willst du aussehen?
Ja. Kommst du aus Tag 1 raus, kannst kurz die Fotos machen, hast die Fotos noch nicht mal gepostet und hast den bisschen Titel schon wieder los. Ja, danke, tschüss. Das ist, fände ich persönlich wack.
Es gibt auch die größte amerikanische Independent Promotion, die hat ihren Titel innerhalb von 10 Minuten viermal wechseln lassen. Also.
Boah, das. Ja.
Ich öffne eine Truhe und das werfen wir da rein und machen es zu. Danke.
Ja. Richtig.
Ja, dann kommen wir zum Key to the Card TLC Match. Was mein zweit- oder drittliebstes Match der Show war. Und es trafen aufeinander Backman, Frankie B, Mick Moretti, Scott Green, Will Kiedis und Jimmy Townsend und alle ihre Tag-Team-Partner.
Ja.
Ja, ich fange diesmal an. Das Match ging los, indem alle auf Backman draufgehen. Aber er ist halt krass. Und dann... Er hat Höhenangst. Der fürchteinflößende große Mann, der Höhenangst hat, man kennt's. Und alle werfen sich gegenseitig rum. Moretti und Townsend schließen einen Pakt und schlagen sich kaputt. Greifen Kiedis an. Und, also das Match läuft halt so und so. Und dann darf jetzt erstmal Marcel.
Ich mochte das tatsächlich gar nicht.
Glaube ich.
So, ja, klar, es war irgendwie nett gemacht. Von wegen, ja, hier, wir haben alle Tag Team Partner, bis auf Joker und The Thief, weil die beide zusammen schon da waren. Und die müssen jetzt alle nochmal kommen. Tagmann, der sich, erstmal Will Kiedis und Frankie B's PartnerInnen, die sich da rumbeefen und mit denen prügeln. Da kommt plötzlich Tagman raus, mischt sich für Scott Green ein, beziehungsweise stellt sich einfach nur an den Rand und wartet auf den Hot Tag. Wo ich so war, okay, das ist eine witzige Idee, aber.
Passt weird. Halt, das passt halt zu Tagman.
Ja, war irgendwo weird. Was mir tatsächlich misst, ist diese Powerbomb von Frankie B, mit der sie Backman durch diesen Tisch gepfeffert hat. Ja, oder solche Momente wie Moretti, der am Gerüst hochklettert und einfach komplett humorlos einen Stuhl in die Fresse geworfen bekommt. Am Ende kam dann noch Cherry Stevens raus, die dafür sorgt, dass Will Kiedis den Sieg nicht holt. Aber für mich hat sich das so gezogen, dass ich hier saß und war so, könnt ihr jetzt mal endlich Feierabend machen? Das ist auch ein Problem, was ich mit dem Match danach hatte. Beim Match danach sogar noch mehr. Ich wollte irgendwann einfach nur, dass es endet. Ich hatte so, nach relativ kurzer Zeit war mein Hirn so von mir, ja, ihr habt mich jetzt gerade komplett überflutet mit allem. und aber ihr macht weiter. Und ich so, dann fehlt mir noch irgendwie die Spannung. Dann gab es einige Spots, die so ein bisschen sloppy gewirkt haben. Wo Leute irgendwie wegrutschen und irgendwie sehr unsanft auf den Boden knallen. Ja, hat mir alles in allem nicht gefallen. Ich kann verstehen, wenn Leute sagen, dass ihnen das gut gefallen hat. Ich gehöre leider nicht dazu.
Kann ich tatsächlich verstehen. Aber mir hat dieser ganze übertriebene und dieses vollgeladene. Also ich fand es. Ich verstehe, was du meinst mit diesem, es hat sich gezogen. Das hatte ich nicht so. Ich war so, ja komm, noch einen rein. In dem Moment war ich einfach so, komm, in die Vene. Und
das ist halt auch ein TLC-Match, da erwartest du ja irgendwie auch so ein bisschen Chaos.
Genau, ich kann dieses Crash and Burn-Ding erwarte komplett. Ich kann deine Meinung zu dem Match absolut nachvollziehen. In einem anderen Moment wäre es mir eventuell auch so gegangen. Aber in dem Fall war ich so, ey, gib mir alles und bevor ich weiter schwärme, Drew.
Ja, ich fand es soweit auch, auch fein. Ich habe irgendwie die Auswahl an Teilnehmern fand ich irgendwie so ein bisschen weird, weil hier sind viele Tag-Team-Leute drin. The Joker and the Thief ist aber dann das einzige komplette Team, was drin ist. Der Rest war dann irgendwie zwar inoffiziell auch drin, aber es war keiner, also weil das Key to the Card ist ja eigentlich so ein, also der Key ist ja quasi wie so ein Money in the Bank-Koffer, wenn du so willst. Genau. Und es war aber keiner so drin, wo man so sagt, okay, da würde das jetzt irgendwie passen. Mick Moretti ist halt ein etablierter Name, ist sowieso schon Main Eventer. Das heißt, der braucht das Ding nicht. Ja, gut, das kannst du natürlich sagen, so jemand wie Frankie B oder so benutzt das halt dann für einen Tag Team Title Shot, okay. Ja, Jimmy Townsend dann vielleicht auch, ist noch der erste, den man damit elevaten kann. Bei Will Kiedis kannst du sagen, okay, das wäre halt lustig, weil der versucht dann irgendwie sich da rein zu sneaken in irgendein Match und verkackt dann halt. Scott Green finde ich, dieser Witz von ihm so, er ist halt ein Kiffer, ist halt irgendwie auch auserzählt, finde ich jetzt so nach dem dritten Mal.
Weißt australische du, Grim Reaper.
Ja, genau so. Und so sieht er halt auch aus, ne? Und das ist halt irgendwie. Ist dann für mich auch irgendwie nicht mehr lustig, so, keine Ahnung. So war es halt okay. Wo ich hier sehr lachen musste, Sebastian wird's kennen, The Joker and the Thief haben den gleichen Teamfang wie Gary Jay.
Tatsächlich.
Und da habe ich erst gedacht, so kurz so, hey, Moment, den Song kennst du doch, weil wir ja auch dann jetzt beim SCI den gehört haben und ich habe jetzt ja auch dann TWE gesehen heute, wo er dann auch da war. Und da war so, Moment, was macht Gary Jay hier? Ah, sind The Joker and the Thief. Also das Lied heißt auch The Joker and the Thief, also passt natürlich eher dann nochmal zu denen, aber never mind. Ja, dann halt der Backman, der halt dann Höhenangst hat, war auch sehr lustig. Den Auftritt, den kam hier von Cherry Stevens, mochte ich. Dass hier dann halt da nochmal Will Kiedis halt das Ganze da versaut hat, fand ich cool. Ja, und so alles an war es okay. Ich denke, mit Jimmy am Ende der Stadt war dann auch ein guter Sieger, der vielleicht am ehesten noch davon profitieren kann. Mal gucken, ob er dann wirklich für die Tag-Titles geht oder dann das Ding eincashen wird für ein Main-Title-Match, wovon ich eher mal ausgehen würde.
Ich gehe vom Soul of PWA-Title aus.
Wollte ich gerade sagen, ich glaube, das fände ich ganz cool, wenn er auf den Soul von PWA-Title geht. Vielleicht sogar Robbie Eagles besiegt
um den Titel. Wollte ich gerade sagen, davon gehe ich aus beim Colosseum tatsächlich.
Fände ich cool, ja, nehm ich tatsächlich. Und dann aber abseits vom Turnier, weil.
Genau.
Das Colosseum braucht diesmal ein anderes TMDK-Mitglied.
Ey, bitte nicht. Problem ist, wenn da ein TMDK-Mitglied reinkommt, dann weißt du halt auch, wer den Bums gewinnt. Und ich möchte, dass diesmal kein New Japan-Wrestler das gewinnt. Ich möchte, dass es jemand gewinnt, der damit was anfangen kann.
Ja, der mit dem Schwert dann auch den Karpfen zubereiten kann. Ach, das
was
war
Zero One,
Entschuldigung.
Ja, wie heißt das Schwert dieses Jahr? Cobalt Steel und mal sehen.
Genau.
Ja.
The Commonwealth Blade. Nee, aber soweit habe ich da jetzt nichts dran auszusetzen. War soweit fein. War das jetzt das beste TLC-Match überhaupt? Nö. Aber, alles im Allen war schon in Ordnung. Ich finde halt, das ist ein Kritikpunkt. Okay, ich verstehe es, warum, weil der Main Event halt wichtiger war. Aber wenn du halt eine Show hast, die nach oder ein Match hast, was nach der Show benannt ist oder die Show nach dem Match benannt ist, sollte dieses Match eigentlich auch der Main Event sein, finde ich. Gut, es macht hier halt keinen Sinn, weil der Main Event halt der Main Event war, der er war. Aber das hätte man ja auch anders irgendwie machen können, theoretisch, aber das finde ich immer so ein bisschen schade, Marmelade.
Yes. Ich kann dir nochmal ausführen, wie gesagt, ich mochte dieses Chaos und alles. Ich kann es verstehen, wenn man sagt, ey, es war zu lang. Und ich fand, das war auch ein bisschen Breakout von Frankie B.
Ja.
So, klar, sie hat Kiel ist von der Leiter, gut, war selber auf der Leiter. Diese fucking Powerpop gegen Backman. Ja, jawohl. Das fand ich richtig cool. Ja, Moretti, der auf dem Scaffold hängt und dann von Scott Green mit dem Stuhl abgeworfen wird. Ja, gut, bring dich um, danke.
Du bist ja auch gemein.
Dieses Cherry und Will Kiedis Ding, das ist so eine Never-Ending-Story. Ich glaube, dass beide noch fürs Kolosseum angekündigt werden und beide gegeneinander antreten.
Ist Cherry nicht schon im Kolosseum?
Weiß es nicht.
Ich schau mal gerade, ich guck mal gerade, ob das auf der Seite steht.
Also auf der, Cage-Match-Event-Geschichte steht noch nichts.
Ich meine, dass sie auch diese You've Been Noticed-Grafik gekriegt
hat. Meine ich nämlich auch. Aber findet man, glaube ich, noch zur Zeit gar nicht raus.
Match hatte.
Und auf jeden Fall, auf jeden Fall ist es so, dass dass die beiden schön immer gegeneinander, das gehört wohl dazu, aber es passt halt auch. Und Cherry, wenn sie drin ist, der im Kolosseum, der traue ich auch was zu. Ja, und Townsend kann ich wirklich auch im Soul of PWE-Title sehen. Match war cool, hat Spaß gemacht. In dem Moment hatte ich ja großen Spaß mit. War cool. Sebastian, was sagst du?
Ich bin da tatsächlich so ein bisschen, ich glaube, zwischen dir, Marcel, und dir, Dieter, und am ehesten noch bei Drew, weil die Sachen, die Marcel gesehen hat, habe ich teilweise auch, also die Länge, finde ich, hat man auch dem Match angemerkt. Auf der anderen Seite hat es aber auch, glaube ich, bei Dieter sehr coole Momente. Ich bin immer noch der Meinung, ein bisschen kürzer. Also ich muss kurioserweise sagen, ich habe bei dem Match hier die Länge mehr gespürt als bei dem Match danach, obwohl das wesentlich länger war. Aber dazu sage ich gleich nochmal was. Ich fand es trotzdem unterhaltsam und für mich war es so das viertbeste Match. Ich fand sowohl den Opener als auch vor allem das Match von Charlie Evans, die fand ich definitiv besser. Ein Match, über das wir gleich noch reden. Aber war es das beste Match dieser Art? Sicherlich nicht. War es unterhaltsam, fand ich schon. Insofern, ja, Spaß gemacht hat es schon, auch wenn es an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch ein bisschen besser hätte sein können.
So, dann hieß es, it's time for the main event. Velocities collides. Jude London traf auf Paris de Silva. Und das hatte sich ja durch die letzten Monate ein bisschen angekündigt. Man hatte die Titel länger schon nicht mehr. Man hatte Chancen vergeigt. Hat sich dann gegenseitig aus dem Metro-Match geschmissen. Und dann hing man an dem Punkt, wo beide aufeinander draufgegangen sind und gesagt haben, ey, lass uns geben. Und ja, Jude London kam raus mit Drew, bitte sing es.
What is love?
Break. Und dann kam Drone von Bring Me the Horizon. Mega geil. Yes. Da war ich direkt drin. Paris de Silva kam raus und dann ging's los. Jude war der klare Heel in dem Match. Paris war over wie Sau. Und dann haben die sich 32 Minuten gegeben. War mein Match of the Night. Und ich fand's. Also, Das mit den Längen hatte ich auch an zwei Momente. Das Ding ist, ich habe das Match zweimal geguckt. Und ich muss halt sagen, dass ich es beim zweiten Mal gucken konnte ich direkt, also da ich zweimal geguckt habe, hat mir geholfen tatsächlich. Und ich fand es halt wirklich auch echt gut. Es hat jetzt auch bei Cage Match eine 8,75 bei F-Roads und aber Bro, wenn du es fair findest, geh mal rein.
Ja, das war halt, ne, die Velocities Collide, ne, das war halt, war halt schon cool. Also war dann, gab es ja vorher noch im Laufe der Show das, das Interview von den beiden. Ich glaube, in der Pause gab es das.
Ja.
Das, also quasi die ganze Pause lang dann dieses Interview. Das war cool. Ich glaube, am Anfang der Show gab es da so ein kleines Hype-Video. Oder war das auf Social Media? Weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Gab es da so ein kleines Hype-Video. Also hatte schon Bock irgendwie. War halt cool, ne, dass das Tag-Team von Australien halt. Die beiden gegeneinander. Geht dann auch gut los die ganze Zeit halt. Klar war natürlich mit 32 Minuten oder fast 32 Minuten halt sehr lang. Ich habe die Längen jetzt gar nicht so gespürt. Ich war dann irgendwie auch drin.
Das war ich auch.
Und dann, wie du schon sagst, so Jude dann halt schon ein bisschen eher der Heel. Paris halt over. Und das war einfach ein schönes Ding. Ich war auch drin. Es war auch schon so ein bisschen so ein emotionales Ding. Cooler Finisher dann am Ende von Paris da Silva mit der Shooting Star DDT. Grüße gehen raus an Matt Cross. Und dann mit einem schönen Aftermath nochmal halt. Das war so richtig, hat das Ganze nochmal abgerundet und war so ein bisschen so schön wholesome. Einfach so, ich hoffe trotzdem, dass es jetzt das war mit den Velocities. Fand's aber schön, dass man das dann halt zu einem runden Abschluss gebrochen hat. So, okay, wir kommen halt vielleicht nicht mehr so ganz 100% miteinander. Klar, wir gehen jetzt unsere eigenen Wege, aber ohne, dass der eine halt gegen den anderen turnt. Und das finde ich gut, finde ich auch schön. Und wenn es irgendwann mal Stress gibt, haben die wahrscheinlich immer noch gegeneinander ihren Back. Sind zwar nicht der Backman, aber trotzdem. Und ja, das fand ich so einen schönen runden Abschluss dann einfach nochmal, wo man am Ende nochmal gedacht hat, so, haut der andere den einen jetzt doch. Aber dann gab es den Hack, es gab sogar den Kuss auf den Mund von beiden. Schöne Abrundung und ja, fand ich super, auch für mich ganz klar Match of the Night dann.
Sehr gut. Sebastian?
Ich glaube, es ist ja inzwischen bekannt, dass ich eigentlich nicht so der Freund von so langen Matches bin. Yes. Und oft sage ich ja so, ja, das hat jetzt nicht unbedingt so lang sein müssen und muss man immer auf Gedeih und Verderb Matches so lang machen und so. Das ist aber jetzt mal ein Match, wo ich sage, das hat jedes Recht, so lang zu sein, wie es war. Weil erstens, es war halt besonders mit dem Aufbau, mit den Tag-Team-Partnern, mit der Emotionalität und so weiter. Das heißt also, hier hat man mir auch glaubhaft verkauft, dass es so relevant ist, dass es halt dieser epische Fight werden kann, der es dann geworden ist. Zweitens muss ich halt sagen, mir persönlich ist es halt auch nicht so lange vorgekommen. Bei mir war es eher so, oh, sind ja schon 20 Minuten um. Und dann muss ich halt drittens auch noch sagen, es war halt wirklich auch gut umgesetzt von den beiden. Du hast ja die Cage-Match-Wertung schon angesprochen, da war ich auch einer derjenigen, der mitgewertet hat. Ich habe tatsächlich 9 Punkte gegeben. Ich finde, das war schon ein sehr gutes Match. Und ich würde auch sagen, ist jetzt bislang bei mir kein Match of the Year, aber würde es in die Top 10 zumindest in die Liste dafür kommen aktuell bei mir? Ja, auf jeden Fall. Also das war schon definitiv eins der besseren Matches oder eins der in den oberen Prozenten liegenden Matches, die ich dieses Jahr gesehen habe.
Bestes Match bei PWA dieses Jahr?
Ja, auf jeden Fall.
Da würde ich auf jeden Fall ja sagen.
Gab ja auch nicht viele, die wir gesehen haben.
Ja. Okay.
Aber ja, nee, das war wirklich gut und Marcel, gerne du jetzt.
Ja, ich, also, wie sie es gerade zu Anfang, dieses so, sie kennen sich halt, umgesetzt haben, das war schon sehr geil gemacht. Diese, also nicht nur einmal, sondern diese komplette Opening-Phase immer wieder einfach den gleichen Move bringen wollte. Ich habe mir angeguckt und gesagt, zum Fick soll das hier jetzt eigentlich gerade. Das fand ich schon sehr cool. Auch wie sie im Grunde genommen sich einfach die ganze Zeit nichts geschenkt haben. Jude London die ganze Zeit ein bisschen heelischer unterwegs war. Und beide die ganze Zeit nur Vollgas gehen. Das war schon echt gut. Also ich kann verstehen, dass wenn man diesen zeitlichen Aspekt nicht hat, dass man da eine 8 oder 9 von 10 gibt. für mich ist halt dadurch, dass ich halt irgendwann hier saß, war so, boah, also noch schlimmer als beim Match davor saß, so, jetzt macht endlich hinne. So gerade, ne, wenn man dann auch die Story dann nicht mehr so ganz auf dem Schirm hat und dann ja in der Pause, die man halt als, wenn man nicht live guckt, dann einfach nach vorne skippt, weil da in der Regel eigentlich nur Clips und Wiederholungen kamen sonst, dann nicht mitkriegt und dann nicht mehr ganz auf dem Schirm hat, was da zwischen den beiden vorgefallen ist, gerade weil eben so lange kein PWA war und ich zumindest auch keinen Hype-Clip gesehen habe. Ich weiß nicht, ob der vielleicht nur auf Social Media ausgespielt wurde oder ob ich einfach in dem Moment vielleicht gerade kurz, keine Ahnung, kurz im Bad war oder sowas. Das kann tatsächlich auch passiert sein. Das wäre dann in dem Fall meine eigene Schuld. Aber das hätte mir halt nochmal geholfen, wenn sie kurz vorher nochmal so einen kurzen Clip gezeigt hätten. Yo, waren Champions, sind keine Champions mehr, verpatzen viele Chancen. Im Grunde genommen eigentlich die ähnliche Storyline wie gerade, wie heißt sie, die Sunshine Machine bei RevPro. So. Das hätte mir wahrscheinlich geholfen, um mehr im Match drin zu sein. So, warum kämpfen die jetzt gegeneinander? Dass das nochmal klarer herauskristallisiert wird, kurz vor dem Match. Wie gesagt, ich kann mich da irren. Korrigiert mich gerne, wenn es vor dem Match einen Clip gab und ich habe ihn einfach nur nicht gesehen, weil ich gerade nicht im Raum war. Ja, und dann durch diese Länge war ich dann irgendwann so, jetzt macht endlich hin. Obwohl es objektiv richtig, richtig gut war. Nur subjektiv hat es mich dann halt nicht ganz so abgeholt, wie es das hätte sein können. Und wie so ein Match an anderer Stelle es wahrscheinlich getan hätte.
Das kann ich auch komplett verstehen. Und ich glaube, dass das auch vielleicht, das habe ich auch in meinem Kommentar bei Cage Match geschrieben, das ist so eine mit der großen Kritikpunkte, die ich vielleicht an der Show habe, dass das eine Pacing-Geschichte ist. Es wäre vielleicht sinnvoll gewesen, wenn du nach dem Kido the Card Tables, Letters and Chairs Match vielleicht da eher sowas gehabt hättest wie dieses Eight-Man-Tag-Team-Match oder so nochmal zum Runterkommen.
Ja, oder und nicht diese gegen Bonsard an der Stelle als Co-Main-Up.
Genau, also genau, also dass du halt nicht diese beiden, ich sag jetzt mal, lang und auch intensiven Matches, ich meine, wenn man die beiden Matches zusammenrechnet, gehen die fast 53 Minuten und das hintereinander weg.
Wenn du schon beim ersten schon das Gefühl hattest, boah, das ist jetzt aber eine ganz schön lange Angelegenheit hier und dann kommt nochmal so ein Eins hinterher. Das ist genau. Dann halt ärgerlich und dadurch ist es dann halt nur mein drittliebstes Match der Show.
Ja.
Was jetzt nicht heißt, dass es schlecht ist.
Ne? Kann man aber absolut auch argumentieren, muss man. Zumal die anderen beiden Matches, die du davor hattest, ja auch beide echt gut waren. Das muss man ja auch sagen.
Ja, ja. So ist das manchmal.
So ist das. Aber wie gesagt,
mal verliert man, mal gewinnen die anderen.
So ist es. Ja, ich fand's auch richtig krass. Und was ich mit Länge meine, ich war nicht dieses, ey, ich merke die Zeit, sondern ich war so dieses, dafür, dass es kein Titelmatch ist, sondern dass nur krass zwei Tag-Team-Partner aufeinandertreffen, wollen sie hier viel Epik reinhauen. Und sie haben es geschafft. Also ich war auch komplett drin, muss ich sagen. Und ich fand's halt auch geil, wie Jude London mit Paris einfach gespielt hat am Ende, ne? Und dann er nicht wollte und Ref Hunter sagte, ey, der ist kaputt, lass den in Ruhe und so. Und dann über sie gesprungen ist, um dem zu kicken. Und ich muss sagen, ich finde diesen Ex-Kommunikaner oder wie der heißt, finde ich auch richtig, richtig krassen Kick.
Ich bin auch das, was du gesagt hast mit der Epik, das ist genau das, was ich gerade so ein bisschen meinte. Hier fühlte sich das aber halt organisch und natürlich an. Und nicht so diese Prime NXT Forced Epicness, ich kick noch 18.000 Mal raus, reiß die Augen auf und.
Ja, nicht künstlich auf episch getrimmt.
Genau, genau.
Das gab's halt durch ihre Geschichte und so. Und wie gesagt, ich mochte das Ding. Ich hab's halt zweimal geguckt, weil ich hab das ja live geguckt, eigentlich mittags um 12 Freitag. Ich bin aber nach dem Tag-Team-Title-Match eingeschlafen.
Klassiker.
Und Klassiker kennen wir. Und da ich Schlaf gebraucht habe, bin ich zu Beginn des Main-Events wach geworden. Und dann habe ich halt restliche Show abends dann geguckt und hatte dann das Match, den Mainer live geguckt und abends dann halt nochmal. Und das war halt wirklich, die haben alles reingehauen und es hat großen, großen Spaß gemacht. Paris de Silva hat dann am Ende gewonnen und wie Drew sagte, Velocities are fine. Genau. Mal gucken, ob einer von beiden im Kolosseum ist oder ob man beide diesmal rauslässt. Und wie gesagt, ich fand's angenehm, hat Spaß gemacht, der ganze Kram. Ich muss auch sagen, ich finde, bei Cage Match hat die Show eine 9 und 2 Achten. Ich bin bei 8,5.
Ich habe halt die 8 gegeben, weil ich halt das von mir eben schon erläutert und was, glaube ich, dann auch zum Beispiel Marcel gereicht, so ein bisschen das Pacing-Problem teilweise bei der Show sehe. Und deswegen sage ich, dann ist es halt für mich doch eher 8 Punkte, trotz der teilweise sehr guten beziehungsweise auch sehr guten Matches. Aber da hätte man in meinen Augen noch ein bisschen mehr rausholen können mit einer bisschen anderen Card-Strukturierung.
Ich bin eben wahrscheinlich genau dadurch halt eher bei einer 7 bis 7,5.
Kann ich auch komplett verstehen.
Was ja immer noch, ne, man vergisst das immer leider ein bisschen, eine 7 oder eine 7,5 von 10 ist immer noch verdammt gut. So.
Ja, das ist, auf jeden Fall.
So, diese Bewertungen sind irgendwie immer ein bisschen komisch, weil irgendwie alles unter 5 ist unter 50%. So, warum macht man da nicht ein, so 1 bis 6 macht da irgendwo mehr Sinn, habe ich das Gefühl. Aber Bewertungen.
Das ist aber auch so was ich in den letzten Jahren sehr, also ich habe immer das Gefühl, das hat sich vor allen Dingen so ganz schlimm eingeschlichen in der Zeit der Okada versus Omega-Matches, wo gefühlt alles unter 9 halt scheiße war, so, ne?
Das ist doch heutzutage auch immer noch so, wenn Dave Meltzer in einem Match 4,5 Sterne gibt, dann sagen alle, was? Wie kann das nur 4,5 Sterne haben? Das war doch voll gut. Ja, 4,5 ist auch gut. Also.
Bei 4,5 von 5 ist das eigentlich nahezu perfekt. Nur weil der Fenster seine eigenen Ratings sprengt, sobald es im Tokio-Dom stattfindet.
Das sind dann aber auch Leute, die, wie drücke ich das jetzt nett aus, nicht den größten Horizont haben, was Wrestling, oder nicht bereit sind, vielleicht so ein bisschen außerhalb von einer gewissen Bubble zu gucken und so ein bisschen ihren Blick zu erweitern und dann unrealistische Erwartungen haben. So.
Klar.
Sobald irgendjemand sagt, er mag etwas nicht, egal aus welchem Grund, ist direkt, ja, du bist ja nur ein Hater, bla. So, solche Geschichten halt.
Ja. Wenn es halt gut findest, bist du halt ein direkter Fanboy.
Genau.
Ja, genau.
Hey, ich mochte The Acolyte, du Disney-Fanboy! So einen auf den. Aber ich glaube, die Ecke brauchen wir nicht aufmachen. Ansonsten
sind
wir nämlich morgen noch.
Yes. Nee. Ja. Möchte jemand von euch noch was sagen? Dann würde ich sagen, wir hören uns.
Vor allem sehen wir uns alle am Samstag.
Oh ja, das wird schön. Das wird schön, Jungs.
Ich freue mich schon auf Trevor Lee gegen Lone Swarm, muss ich ehrlich sagen.
Ich glaube, das wird richtig gut.
Glaube ich auch.
Ja, und dann würde ich sagen, bis dahin, meine Schätze. Und es hat mir große Freude gemacht. Bis dann, tschüss.
Haut rein, tschüss.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.